Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Ich bin Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Wer wird wann und womit geimpft? Seit Wochen wird ja über diese Fragen gestritten, obwohl eigentlich müsste die Sache ja ziemlich klar sein. Denn die Bundesregierung hat ja dafür eine Reihenfolge bestimmt, wer in welcher Reihenfolge geimpft werden soll. Nur Impfstoff ist eben nicht gleich Impfstoff. Und ein bestimmter, der hat ein vergleichsweise schlechtes Image. AstraZeneca gilt als Wirkstoff zweiter Klasse, auch wenn Expertinnen und Experten dem mehrfach schon widersprochen haben. Und während der Impfstoff insgesamt knapp ist, die Impfkampagne immer noch langsam vorangeht in Deutschland, währenddessen liegt immer mehr und mehr vom ungeliebten AstraZeneca-Mittel ungenutzt herum. Die klar definierte Impfreihenfolge, die soll gelockert werden. Das ist eine zentrale Forderung, die an diesem Wochenende in der Politik laut geworden ist. Über die Debatte berichten wir gleich. Und wir schauen ins deutsch-französische Grenzgebiet. Das Departement Moselle, das wurde heute von der Bundesregierung zum Virus-Variantengebiet erklärt und das hat erhebliche Auswirkungen auf den Pendlerverkehr. Wir schauen außerdem in die USA, wo heute Abend der Ex-Präsident Donald Trump seine erste öffentliche Rede nach der Amtsübergabe hält, vor eingefleischten Fans, die das Narrativ der gestohlenen Wahl weiter am Leben halten. Also, wohin mit dem Impfstoff des schwedisch-britischen Pharmakonzerns AstraZeneca? Millionen von Impfwilligen warten ja auf einen Termin und viele, die schon dran sind, die wollen aber lieber nicht den Vektorimpfstoff von AstraZeneca gespritzt bekommen. Ergebnis: Viele Impfdosen liegen ungenutzt herum, zumal der AstraZeneca-Wirkstoff bislang laut der Ständigen Impfkommission nicht für über 65-Jährige empfohlen wird. Also, die Impfreihenfolge soll gelockert werden, so die Forderung, die an diesem Wochenende laut geworden ist. Das Bundesgesundheitsministerium dagegen meint, ist gar nicht nötig, denn auch jetzt schon gäbe es Flexibilität im System. Nadine Lindner.
Die Themen Impfen und Impfpriorisierung bleiben auch an diesem Wochenende Kern der Corona-Debatte. Einige Ministerpräsidenten wie Markus Söder aus Bayern oder der Baden-Württemberger Winfried Kretschmann hatten sich für eine Lockerung der Impfpriorisierung bei AstraZeneca ausgesprochen. Der Impfstoff solle allen Bürgern freistehen, bevor er liegen bleibe, so Kretschmann. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach äußerte sich etwas zurückhaltender. Er sprach sich dafür aus, AstraZeneca für unter 65-Jährige die ersten drei Prioritätsgruppen sofort zur Verfügung zu stellen. Thomas Mertens von der Ständigen Impfkommission hatte zudem am Freitag im ZDF angedeutet, dass AstraZeneca möglicherweise auch für Ältere über 65 Jahre empfohlen wird, die ihn bislang wegen fehlender Daten noch nicht erhalten. Erfahrungen aus Schottland seien aber ermutigend. FDP-Chef Christian Lindner forderte zusätzlich ein nationales Impfportal, das den Zugang zu den Terminen erleichtern solle. Die Bürger hätten doch längst den Überblick verloren, wer wann geimpft werden könnte, so Lindner gegenüber der dpa. Bislang kümmert sich der Bund um die Beschaffung des Impfstoffs, die Länder um die Organisation der Impfungen. Dabei gibt es unterschiedliche Strategien der Terminvergabe. Olaf Scholz, SPD-Vizekanzler und Finanzminister, mahnte im Interview der Woche im Deutschlandfunk mehr Tempo an.
Meine große Sorge ist, das will ich ganz offen sagen, dass wir irgendwann zwar mehr Impfdosen haben als jetzt, aber immer noch nicht genug für alle, die gerne eine haben wollen und trotzdem nicht alle Impfdosen auch tatsächlich verimpft werden. Das muss jetzt durch gute Vorbereitung verhindert werden.
Sorgen bereitet weiterhin die Ausbreitung der Virusvarianten in den Nachbarländern. Ab Dienstag wird deshalb die Einreise aus der französischen Region Moselle erschwert. Reisende müssen einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen. Stationäre Grenzkontrollen wie bei Tirol oder Tschechien soll es aber nicht geben. Auch das nächste Bund-Länder-Treffen am 3. März wirft seine Schatten voraus. Erste Akteure positionieren sich. Markus Söder setzt weiterhin auf Vorsicht und warnte vor zu weitgehenden Öffnungen, sonst drohe ein Blindflug in die dritte Welle. Zwei Zahlen zeigen das Spannungsfeld vor dem Treffen. Auf der einen Seite stagnieren die Corona-Zahlen laut RKI bei 7.890 bei leicht steigender Tendenz zur Vorwoche. Auf der anderen Seite gibt es Öffnungsdruck. So sprachen sich laut einer Umfrage von INSA 75% der Befragten dafür aus, den Handel im März wieder zu öffnen. Olaf Scholz warnte im Interview der Woche vor zu weitreichenden Schritten.
Wir wissen, dass die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler wirklich in einer ganz schwierigen Situation sind. Und aus der Perspektive wäre es richtig, jetzt zu sagen, jetzt gebt uns wieder den Freiraum. Aber niemand hat was davon, wenn wir Geschäfte öffnen und kurz danach wieder schließen.
Zum Treffen am 3. März werden zahlreiche Vorschläge für Stufenpläne aus Wirtschaftsverbänden, aber auch aus dem politischen Raum auf dem Tisch liegen. Obwohl sich derzeit viel um die akute Krisenbewältigung dreht, steht auch die Frage im Raum, wie sich die Corona-Pandemie auf die Bundestagswahl am 26. September auswirken wird. Bundeswahlleiter Georg Thiel wies im MDR auf die gestiegenen Schutzanforderungen nicht nur für Wählerinnen und Wähler hin.
Aber wir müssen natürlich auch an die Wahlhelfer. Das sind immerhin bei einer Bundestagswahl zwischen 600.000 und 700.000 Wahlhelfer, die den ganzen Tag mit Wählern dann zusammenkommen. Daran müssen wir denken, wie wir das sichern können, wie wir durch Abstandshalten, wie wir durch Lüftungskonzepte das alles hinkriegen.
Man sei im ständigen Kontakt mit den Landeswahlleitern und werte die Erfahrungen bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Mitte März sorgfältig aus.
Wer wird wann und womit geimpft? Nadine Linden aus unserem Hauptstadtstudio über die Debatte darüber. Und zum Thema gibt es übrigens ab 19.05 Uhr auch einen Kommentar hier im Deutschlandfunk. Und wir haben es gerade schon gehört, heute hat die Bundesregierung beschlossen, das französische Departement Moselle, also an der Grenze zum Saarland und zu Rheinland-Pfalz, das wird als Virusvariantengebiet eingestuft. Und das hat schwerwiegende Folgen, vor allem für den Pendlerverkehr. Die Regierung in Frankreich, die ist deswegen wenig begeistert. Sabine Wachs.
Frankreich is not amused. Direkt nachdem das Robert-Koch-Institut die Entscheidung der Bundesregierung veröffentlicht hatte, äußerte sich der französische Europastaatssekretär Clément Beaune im Fernsehsender France Info. Vor allem für die rund 16.000 Berufspendler, die täglich die Grenzen Richtung Saarland und Rheinland-Pfalz passieren, könnte die Einstufung des Grenzdepartements Moselle zum Virusvariantengebiet erhebliche Folgen haben, fürchtete Bohn. Diese Einstufung beinhaltet normalerweise extrem strikte Maßnahmen an den Grenzen. Das zeigt die Situation an den Grenzen zu Tschechien und Tirol. Es ist eine quasi Grenzschließung. Das wollen wir verhindern, vor allem auch für die Pendler, die aus beruflichen Gründen täglich die Grenze überqueren müssen. Bohn erklärte, er sei mit seinen deutschen Kollegen in der Diskussion. Noch ist völlig unklar, wohin diese Gespräche führen. Wird Pendlern die Einreise mit einem negativen PCR-Test gestattet oder könnte auch ein Schnelltest ausreichen? Wie alt darf ein Corona-Test sein? 24 Stunden oder 48 Stunden? Details, die aus französischer Sicht noch zu klären sind. Wir werden alles tun, um die Hürden so gering wie möglich zu halten. Wir wollen, dass Tests nicht täglich gemacht werden müssen, vielleicht nur jeden zweiten oder dritten Tag. Und wir wollen keine Kontrollen direkt an den Grenzübergängen. Kontrollen im Hinterland in einem 30-Kilometer-Radius rund um die Grenze sind im Gespräch. Man sei da auf einem guten Weg, sagte Clément Beaune. Und trotzdem wurde Frankreich von der deutschen Einstufung Moselles zum Virusvariantengebiet ziemlich kalt erwischt. Ich bin sehr überrascht von dieser extrem brutalen Entscheidung, die Deutschland getroffen hat. Und ich bin nicht der Einzige, erklärte Jean Rottner, Präsident der Region Grand Est, in der auch das Departement Moselle liegt. In den vergangenen Wochen hatte es eine enge deutsch-französische Zusammenarbeit gegeben. Sogar eine gemeinsame Gesundheitstaskforce wurde gebildet. Vertreter der Grenzregionen und der beiden Regierungen haben verhandelt, auch um eine Einstufung von Moselle als Virusvariantengebiet zu verhindern. In diesem Zuge hatte Frankreich bereits am Donnerstag angekündigt, seine Einreiseregeln nach Moselle ab dem 1. März zu verschärfen. In dem Departement breitet sich die südafrikanische Virusvariante schnell aus. Rund 60% aller Neuinfektionen seien darauf zurückzuführen, sagte Premierminister Jean Castex schon am Donnerstagabend. Außer Berufspendlern darf ab Montag niemand mehr ohne negativen PCR-Test einreisen. Es sah so aus, als sei das Gröbste vom Tisch. Und jetzt hat Berlin eine eher einseitige Entscheidung getroffen, beklagte Jean Rottner im Fernsehsender France Info. Auch wenn Deutschland und Frankreich trotz der Einstufung von Moselle als Virusvariantengebiet weiterhin daran arbeiten, die Grenze offen zu halten, werden die neuen Maßnahmen das tägliche Leben der Menschen in der Region massiv erschweren. Für Berufspendler könnten bis Dienstag einigermaßen praktikable Lösungen gefunden werden. Auch der Warenverkehr soll nicht beeinträchtigt werden. Aber was mit all den Menschen ist, die nicht zum Arbeiten, aber auch nicht zum Pläsier die Grenze überqueren, etwa weil sie in Frankreich leben und ihre Angehörigen in Deutschland pflegen, müssen, das ist derzeit noch völlig unklar.
Das war ein Bericht aus Paris von Sabine Wachs. Überall in Europa gelten ja teils schwerwiegende Einschränkungen des öffentlichen Lebens und an vielen Orten hat das zu Protesten geführt, zum Beispiel an diesem Wochenende in Irland, wo ja hunderte Menschen teils gewaltsam demonstriert haben, weil sie die Verlängerung des Lockdowns dort nicht hinnehmen wollen. Die Türkei ist ebenfalls bereits seit Monaten in einem Teil-Lockdown. Kinder dürfen nicht in die Schule, Restaurants, Cafés sind geschlossen. Am Wochenende ist alles dicht. Keiner darf laut Verordnung dann das Haus verlassen. Nur gelten diese Regeln offenbar nicht für alle. Ausländische Touristen müssen sich nicht dran halten. Und auch Mitglieder der Regierungspartei AKP genießen scheinbar Sonderrecht. Und das, obwohl die Parteiführung um Präsident Erdogan auf die Einhaltung der Schutzregeln regelmäßig hinweist.
Temizlik, Maske, Mesafe.
Maske, Mesafe, Hygiene.
Abstand halten, Maske tragen und Hände waschen. Dazu rufen sie einen in der Türkei immer wieder auf. Präsident Recep Tayyip Erdogan und sein Gesundheitsminister Fahrettin Koca seit Beginn der Pandemie. In der U-Bahn, in Geschäften, überall gibt es Spender mit Desinfektionsmittel. Am Flughafen mahnen Durchsagen und extra abgestelltes Personal, Abstand zu halten. Und dann das.
Schauen Sie sich diesen Saal an. Wir halten einen Kongress ab. Wir halten einen Kongress in einer Zeit der Epidemie ab. Und der Saal hier in Risse ist randvoll.
Freut sich Erdogan bei einer Veranstaltung seiner Regierungspartei in seiner Heimatstadt Rize, einer von mehreren AKP-Kongressen am Schwarzen Meer. Seit Monaten sind Cafés und Restaurants wegen Corona im Land geschlossen. Das passt nicht zusammen, sagt die Istanbulerin Ayşe Gül.
Jetzt sitze ich hier mit meiner Freundin vor ihrem Laden und trinke Tee und habe Angst, dass uns das Ordnungsamt sieht und uns einen Strafzettel verpasst, obwohl ich ja keine Kundin bin. Und währenddessen machen die Parteitage mit tausenden Teilnehmern.
Buket arbeitet normalerweise an einem Istanbuler Institut. Jetzt macht die 47-Jährige allerdings überwiegend Homeoffice und am Wochenende hält sie sich brav an die Ausgangssperre. Die Berichte über die AKP-Veranstaltungen hat auch sie in den Nachrichten verfolgt.
Klar, da wird mit zweierlei Maß gemessen. Von denen, die die Regeln machen, erwartet man natürlich schon, dass gerade sie sich auch dran halten. Und wir wissen alle genau, dass in den Provinzen, in denen diese Parteitage abgehalten werden, die Fallzahlen gerade besonders hoch sind.
Seit kurzem gibt das türkische Gesundheitsministerium regionale Inzidenzwerte raus. In Istanbul liegen sie demnach bei knapp unter 70, in Regionen am Schwarzen Meer teils über 200. Ärzte sehen eine Verbindung zwischen den Parteikongressen und den hohen Infektionszahlen. Auf einer Pressekonferenz wird Koca nach den AKP-Kongressen gefragt.
Wir haben immer gesagt, dass die Übertragung bei engem Kontakt zunimmt. Wir haben unsere Bürger aufgefordert, sich vor allem von überfüllten Orten fernzuhalten. Daran hat sich nichts geändert. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Das spricht Bände. Zur gleichen Zeit verbieten Behörden regierungskritische Demonstrationen mit dem Verweis auf Corona, wie die von Istanbuler Studenten. Teilnehmer einer Veranstaltung der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP müssen laut türkischen Medien Geldstrafen zahlen, weil sie nicht genug Abstand gehalten haben. Gesundheitsminister Koca hat unterdessen das nächste Problem auf dem Tisch. Eine überfüllte Beerdigung eines berühmten Islamwissenschaftlers vor kurzem in Istanbul. Mittendrin er und Erdogan.
Ich habe nicht ahnen können, dass bei dieser Beerdigung kein Abstand gehalten wird. Hätte ich das voraussehen müssen? Ja, das hätte ich. Das ist mein Fehler. Darum entschuldige ich mich dafür bei unseren Bürgern.
Die dürfen Beerdigungen mit maximal 30 Leuten abhalten. Leyla hat selbst ein kleines Restaurant in Istanbul. Seit Monaten darf sie es nicht mehr aufmachen. Die 46-Jährige versucht irgendwie über die Runden zu kommen. Für das, was sich auf den Großveranstaltungen rund um Erdogan und Co. abspielt, hat sie nur Sarkasmus übrig.
Ich wünsche denen viel Spaß. Die sollten sich mal ein Beispiel an mir nehmen. Spaß beiseite. Natürlich gilt da zweierlei Maß. Das ist doch ganz klar.
In der Türkei wird in Sachen Corona-Regeln offenbar mit zweierlei Maß gemessen. Das war ein Bericht von Karin Senz aus Istanbul. Mit der SPD steht es derzeit nicht zum Besten, wobei derzeit ein zeitlich sehr dehnbarer Begriff ist in diesem Fall. Die Umfragen sehen die Partei ein gutes halbes Jahr vor der Bundestagswahl zwischen 15% und 17% und damit derzeit eher nicht auf dem Weg, den nächsten Bundeskanzler oder die nächste Bundeskanzlerin zu stellen. Heute hat die Parteiführung den Entwurf für ihr Wahlprogramm veröffentlicht und Uli Haug konnte reinschauen.
Der Weg zu einem klimaneutralen Deutschland bis spätestens 2050 soll beschleunigt werden. Und deshalb will die SPD unter anderem ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen einführen. Das schütze die Umwelt und senke die Unfallzahlen deutlich, heißt es in dem 48-seitigen Entwurf für ein Wahlprogramm, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Außerdem will die SPD die Ökostromzulage bis 2025 abschaffen. Stattdessen soll der Ausbau der erneuerbaren Energien über Einnahmen aus der CO2-Bepreisung finanziert werden. Mehr Geld wollen die Sozialdemokraten in den Ausbau der Deutschen Bahn stecken. Eine Teilprivatisierung des Unternehmens lehnen sie ab. Die SPD will zudem das Steuersystem gerechter gestalten. Konkret sollen kleine und mittlere Einkommen entlastet und im Gegenzug die Vermögenssteuer wieder eingeführt werden. Für sehr hohe Vermögen will die Partei laut Programmentwurf einen maßvollen einheitlichen Steuersatz von 1% einführen. Betriebe und damit Arbeitsplätze sollen verschont werden.
Die SPD-Parteiführung stellt ihr Wahlprogramm bzw. den Entwurf für ihr Wahlprogramm vor aus Berlin, hat Uli Haug darüber berichtet. Und damit jetzt nochmal ins Ausland, nach Myanmar. Seit dem Militärputsch vor knapp 4 Wochen demonstrieren die Menschen dort gegen die neuen Machthaber in einem Ausmaß, das die Militärs so offenbar nicht erwartet haben und gegen das sie mit wachsender Gewalt vorgehen. Der heutige Protesttag war der bisher blutigste. Mindestens 18 Menschen kamen nach UN-Angaben ums Leben. Lena Bodewein.
Bei landesweiten Protesten in Myanmar hat die Polizei vielerorts Gewalt gebraucht, um Demonstranten auseinanderzutreiben. Nach unbestätigten Berichten sind mehrere Menschen gestorben, als die Sicherheitskräfte mit scharfer Munition operierten. Zehntausende Gegner der Militärjunta waren schon am Morgen in den großen Städten wie Mandalay und Yangon auf die Straße gegangen. Auch in kleineren Zentren protestierten die Menschen friedlich. Videos auf sozialen Medien zeigen, wie die Polizei Tränengas einsetzt, wie Schüsse fallen, aber auch wie stark blutende Verletzte auf dem Boden liegen, fortgetragen oder notdürftig versorgt werden. Laut Augenzeugen sollen tausende Menschen festgenommen worden sein. Nach dem ersten Aufeinanderprallen von Demonstranten und Sicherheitskräften gingen die Proteste später am Tag weiter, trotz eines Versammlungsverbots. Ihr könnt uns nicht aufhalten, wir sind wie Wasser, so lautete eine der Parolen der Gegner des Militärputsches. Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch verurteilten den Einsatz tödlicher Gewalt gegen friedliche Demonstranten. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Die Proteste gegen den Militärputsch vor einem Monat dauern schon mehr als 3 Wochen an.
Aus unserem Studio in Südostasien war das Lena Bodewein. In Hongkong, da gehen die Behörden weiter hart gegen die Demokratiebewegung vor in der chinesischen Sonderverwaltungszone. 47 Aktivistinnen und Aktivisten stehen ab morgen vor Gericht und müssen sich verantworten dort. Wegen, so heißt es, Verschwörung zum Umsturz. Ein Begriff eigentlich aus dem Vokabular von Diktaturen und Autokratien. Birgit Eger mit Einzelheiten.
Nach Angaben der Hongkonger Polizei müssen die 39 Männer und 8 Frauen im Alter von 23 bis 64 Jahren die Nacht im Gefängnis verbringen. Morgen werden sie einem Richter vorgeführt. Der Vorwurf lautet Subversion und Verschwörung zum Umsturz. Die Beschuldigten sind Mitglieder der Demokratiebewegung. Sie hatten im Juli vergangenen Jahres eine selbstorganisierte Vorwahl zu den geplanten Parlamentswahlen durchgeführt. 600.000 Hongkonger hatten sich beteiligt, um die aussichtsreichsten Kandidaten der Bewegung auszuwählen. Kurz zuvor war in der Sonderverwaltungszone ein Sicherheitsgesetz in Kraft getreten. Das Gesetz ermöglicht den Behörden, drastische Strafen zu verhängen, wenn die Zugehörigkeit Hongkongs zur Volksrepublik China angezweifelt wird oder die Sicherheit des Landes bedroht sein könnte. Die Polizeiaktion heute ist der bisher schwerste Eingriff in die Autonomierechte Hongkongs. Die beschuldigten 47 Männer und Frauen gehören zu einer größeren Gruppe von Demokratieaktivisten, die wegen der Vorwahlen bereits Anfang Januar verhaftet und auf Kaution freigelassen wurde. Ursprünglich sollte ihr Gerichtstermin im April anstehen. Stattdessen wurden sie kurzfristig schon für diesen Sonntag einbestellt.
Birgit Eger war das über die 47 Hongkonger Demokratieaktivistinnen und Aktivisten, die sich morgen vor Gericht verantworten müssen. Donald Trump ist nicht mehr Präsident der USA. Er wurde abgewählt. Sein Nachfolger Joe Biden wurde ins Amt eingeführt. Soweit also so klar. Aber dass das Kapitel Trump für die USA damit noch nicht beendet ist, das konnte man sich spätestens denken seit dem gewaltsamen Angriff auf das Kapitol Anfang Januar. Heute Abend spricht Trump vor der Conservative Political Action Conference. Das ist ein jährliches Treffen von US-Konservativen. Sein erster großer öffentlicher Auftritt nach der Amtsübergabe. Und dort dürfte der Ex-Präsident wohl gefeiert werden. Jule Keppel mit Eindrücken aus Orlando, Florida.
Ladies and gentlemen, we are reigniting the spirit of the American dream.
Die Ultrakonservativen wollen auf ihrem Jahrestreffen den Geist des amerikanischen Traums neu entfachen. In Orlando feiern sie ihn mit rot-weiß-blauen Hüten und Flaggenansteckern. Ihr Held Donald Trump ist allgegenwärtig. Es gibt sogar eine goldene Statue von ihm.
He's still our leader. We adore, love and respect him. This is not over. We just have to sit and wait.
Er ist immer noch unser Anführer. Wir lieben, bewundern und respektieren ihn, sagt diese glühende Bewunderin. Sie ist überzeugt, die Zeit mit Donald Trump ist noch nicht vorbei. Jetzt gilt es abzuwarten. Die Konservativen sind unter sich und sie sind sich einig.
The election was stolen from him.
Die Wahl wurde gestohlen. Und?
It's not a fair fight.
Es gibt keinen fairen Kampf mehr, weil Google, Facebook und Twitter den Diskurs beeinflussen, indem sie gezielt konservative Stimmen sperren würden. Streit hat hier keinen Platz. Kritische Stimmen innerhalb der Republikanischen Partei werden als Außenseiter und schlechte Patrioten dargestellt. Zweckoptimismus steht auf dem Programm und Kampfgeist. Viele sind sich einig, jetzt müssen die Konservativen nach vorn schauen und Amerika so bald wie möglich zurückgewinnen.
Now we see how they were able to take the election from us, and I think we need to use that information so they don't do it in the future.
Wir wissen jetzt, wie sie uns die Wahl wegnehmen können, und diese Information müssen wir nutzen, damit sie es in Zukunft nicht wieder tun, sagt Cliff Gephardt. Er ist der Inhaber eines Cafés, das mit rechtem Kaffee für Amerika wirbt. So jemand lässt sich das alljährliche Familientreffen der Konservativen nicht entgehen. Der Grundriss der Bühne hat im Netz eine Welle gemacht, weil darin eine Rune aus der Nazizeit gesehen wird. Auf diese Plattform stellen sich politische Schwergewichte, die ganz nach Trumps Geschmack sind. Da ist zum Beispiel der Senator Josh Hawley aus Missouri.
Guess what? I'm here today. I'm not going anywhere and I'm not backing down.
Er sei heute hier, gehe nirgendwo hin und weiche nicht zurück, ruft Hawley. Aber für entfesselte Euphorie sorgt bei dieser Veranstaltung am Ende nur Trump. Der beste Präsident, den das Land je erlebt habe, und deshalb wird sein Sohn auf Händen getragen.
Greatest president this country has seen, Donald Trump Jr.
Wow!
Am Ende seiner Rede macht er Stimmung für seinen Vater.
I imagine it will not be what we call a low energy speech.
Es werde keine energiearme Rede. Die Konservativen hoffen heute auf eine positive Botschaft von Trump, auf einen Plan, wie es mit der Bewegung weitergeht und mit ihrem Anführer. Sein Sohn verrät nur so viel.
And I assure you that it will solidify Donald Trump and all of your feelings about the MAGA movement as the future of the Republican Party.
Die Rede werde Donald Trump und alle Gefühle zur Make America Great Again Bewegung als Zukunft der Republikanischen Partei verfestigen.
Aus den USA war das Jule Keppel, und jetzt von goldenen Trump-Statuen zu goldenen Filmpreisen. Heute Abend werden in den USA die Golden Globes verliehen, deutlich später als geplant. Auch hier hat die Covid-19-Pandemie ihre Spuren hinterlassen, weswegen das Ganze in diesem Jahr auch digital stattfinden muss. Ebenfalls Spuren hinterlassen hat die schon länger bestehende Debatte um mehr Diversität in Kunst und Kultur. Vor der Verleihung der 78. Golden Globes berichtet Katharina Wilhelm.
Tina and I are back, hosting the Golden Globes.
The stakes have never been lower.
Wir sind zurück und die Erwartungen waren nie niedriger. So bewerben die Schauspielerinnen Tina Fey und Amy Poehler in diesem Jahr die Golden Globes. Der Spruch erscheint derzeit mehrdeutig. Sind die Golden Globes doch das erste größere Preisverleihungsevent in 2021? Gleichzeitig gibt es auch Kritik an der Organisation, die Golden Globes ausrichtet, die Hollywood-Auslandspresse HFPA. Unter anderem wurde den Organisatoren mangelnde Diversität in den eigenen Reihen vorgeworfen. Kein einziges schwarzes Mitglied gibt es in der Gruppe der rund 90 ausländischen Journalisten derzeit. Die spiegele sich auch in den Nominierungen wieder, meinen einige Kritiker.
You are one of those lucky people that can travel anywhere.
Positiv ist in diesem Jahr bei den Golden Globes, dass in der Kategorie Beste Regie zum ersten Mal mehr Frauen als Männer nominiert wurden. Darunter Chloe Zhao für das Drama Nomadland.
No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right?
Der Film folgt dabei der Amerikanerin Fern, die aus der Not heraus ihr konventionelles Leben aufgibt und zu einer modernen Nomadin wird. Die meisten Nominierungen in diesem Jahr hat der Film Mank erhalten. 6 Stück. Der Film ist ein Porträt des Drehbuchautoren Herman Mankiewicz, der an dem Filmklassiker Citizen Kane mitgearbeitet hat.
Hello everyone.
Make yourself to home, Mr. Mankiewicz, or shall I call you Herman?
Please call me Mank.
Deutschland kann sich bei den Golden Globes in diesem Jahr ebenfalls Hoffnungen machen. Unter anderem wurde die 12-jährige Deutsche Helena Zengel als beste Nebendarstellerin für den Western Neues aus der Welt nominiert. Darin spielt sie an der Seite von Tom Hanks.
Sorry, I call, but,
Ich verstehe dich nicht. Ich spreche kein Kiowa. Die Kiowa hatten dich entführt, als sie deine Familie 6 Jahre zuvor in Hill Country überfallen haben.
Auch die deutsche Koproduktion Unorthodox hat Siegeschancen. Die Serie von Regisseurin Maria Schrader wurde als beste Miniserie nominiert. Die israelische Schauspielerin Shira Haas kann ebenfalls auf einen Preis hoffen. Sie spielt in der Serie die Hauptrolle.
Du bist geflohen. Habe ich recht?
Das klingt, als hätte ich im Gefängnis gesessen.
Stimmt das nicht?
Nein, aber ich bin gegangen, ohne irgendjemandem zu sagen, wohin.
Heute werden die Golden Globes verliehen. Aus Los Angeles war das Katharina Wilhelm. Gleich 18.35 Uhr, wir kommen zum Sport mit Malte Hennig. 3 Spiele gibt es heute in der ersten Fußball-Bundesliga und Malte Hennig kennt die Ergebnisse und die Spielstände.
Mit einem Sieg heute hätte der FSV Mainz 05 zum ersten Mal seit über 3 Monaten die Abstiegszone verlassen können. Für den Gegner FC Augsburg galt es, sich von genau dieser mit einem Sieg weiter zu distanzieren. Julian Metzner mit dem Spielbericht.
Als der Schlusspfiff ertönte, ging die tragische Figur des Nachmittags, ging Robin Zentner, der Torwart der Mainzer, zu seinem Torpfosten und ließ allem Frust freien Lauf. Sein Patzer in der 25. Minute hatte den Augsburger Sieg besiegelt. Statt den Ball zu seinem eigenen Mann zu spielen aus dem Strafraum heraus, spielte er ihn in die Füße von Niederlechner. Der Augsburger passte quer zu André Hahn, der ins freie Tor traf zum 1:0. Mainz bemühte sich gegen defensiv hervorragend eingestellte Augsburger, die mit dem 1:0-Erfolg in Mainz den ersten Auswärtssieg im Jahr 2021 feiern.
In der Partie am Mittag haben Union Berlin und die TSG Hoffenheim 1:1 gespielt. Lars Becker.
Die TSG über 90 Minuten die bessere Mannschaft mit mehr und den deutlich klareren Chancen. Frühe Führung für Union, Rückkehrer Kruse verwandelt einen berechtigten Vorelfmeter souverän. Dann Union viel zu passiv, Hoffenheim dominant und mit dem Ausgleich durch ein Eigentor von Schlotterbeck, angefaustet von Torwart Karius. Zweite Halbzeit dann ausgeglichener, aber Hoffenheim vergibt durch Bebu und Dabur in der Nachspielzeit die dicken Gelegenheiten zum Sieg. Das vermeintliche 2:1 durch Kadarzabek wegen Abseits per Videobeweis zurückgenommen. Hoffenheim nach dem blamablen Europa League aus mit einer auch fußballerisch starken Vorstellung. Union mit dem einen Punkt gut bedient.
In der dritten Partie zwischen Bayern 04 Leverkusen und SC Freiburg steht es gerade noch 0:0. Dass der FC Schalke in dieser Saison die Abstiegsplätze noch einmal verlässt, das scheint zunehmend unwahrscheinlich. Nach dem 1:5 gestern gegen den VfB Stuttgart sucht der Verein zumindest noch einmal nach Veränderung. Trainer Christian Groß wurde heute entlassen, ebenso Sportvorstand Jochen Schneider und Teamkoordinator Sascha Rieter. Jan Wochner berichtet.
Die Trennung von den sportlich Verantwortlichen ist die Reaktion des Vereins auf die beispiellose sportliche Talfahrt. Trainer Christian Groß konnte daran auch nichts ändern. Stattdessen forderten wohl bereits schon Anfang der Woche Teile der Mannschaft die Absetzung des Schweizer Trainers. Auch der Abgang von Sportvorstand Jochen Schneider überrascht nicht mehr. Schneider sollte ohnehin nur noch im Amt bleiben, bis sein Nachfolger gefunden ist. Das für heute angesetzte Training ist abgesagt worden. Nach WDR-Informationen wird Nachwuchschef Peter Knäbel die sportlichen Geschäfte vorerst leiten. Wer der 5. Schalker Trainer in dieser Saison werden wird, ist noch nicht bekannt.
In den Sonntagsspielen der 2. Fußball-Bundesliga schlägt der 1. FC Heidenheim Fortuna Düsseldorf mit 3:2, der SV Sandhausen den VfL Osnabrück mit 3:0 und die Partie 1. FC Nürnberg gegen Eintracht Braunschweig endet 0:0. Bei der nordischen Ski-WM in Oberstdorf gibt es die 2. Medaille für das deutsche Team. Nach Karl Geiger im Skispringen gestern sprang und liefen heute die Männer im Teamwettbewerb der nordischen Kombination aufs Podest. Edgar Endres.
Die deutsche Mannschaft holt Silber wie vor 2 Jahren und muss erneut anerkennen, Norwegen ist einfach nicht zu knacken, vor allem dann nicht, wenn man einen Jarl Magnus Rieber hat als Schlussläufer und einen bärenstarken Jürgen Krabak in der Loipe. Sie haben alles versucht, aber Terenz Weber, der Startläufer, hat viele Sekunden liegen lassen. Dann ein starker Lauf von Fabian Riesle, ein bärenstarker Auftritt von Erik Frenzel, der bis auf 26 Sekunden an den Norweger rangelaufen war. Aber am Schluss konnte eben Vinzenz Geiger gegen Jarl Magnus Rieber nicht bestehen. Norwegen ist Weltmeister, die deutsche Mannschaft auf Rang 2 und Dritter wird Österreich.
Welch Nutzen ein Großereignis wie die nordische Ski-WM für den Landkreis Oberallgäu während einer Pandemie haben kann, darüber sprechen wir mit Landrätin Intra Bayer-Müller in der Sendung Sport am Sonntag ab 19.10 Uhr. Und noch zum Super-G-Weltcup der Frauen. Beim vorletzten Rennen der Saison heute in Val di Fassa gab es eine vorzeitige Entscheidung über den Gesamtsieg. Taufik Khalil berichtet.
Die Siegerin Federica Brignone. Damit versöhnt sie sich dann nach 4 Wochen Skirennen in Italien doch noch mit ihrem Heimatland. Denn bei der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo wollte der sympathischen Italienerin so gar nichts gelingen. Zweite wird Lara Gut-Berami aus der Schweiz. Damit sichert sich die Schweizerin vorzeitig die kleine Kristallkugel für den Super-G-Weltcup. Dritte Corinne Sutter aus der Schweiz. Kira Weidle heute weit abgeschlagen. Vielleicht war da noch der Abfahrtslauf von gestern in den Beinen. Da wurde sie Dritte. Überschattet wurde das Rennen von schweren Stürzen der Norwegerin Lee und der Österreicherin Schneeberger, die mit dem Helikopter ins Krankenhaus nach Bozen abtransportiert werden mussten.
Soweit die Meldungen vom Sport.
Malte Hennig, vielen herzlichen Dank. Und das waren die Informationen am Abend. Danke fürs Zuhören. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.